Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wussten Sie schon, dass ein Wingman so eine Art moderner Kuppler ist, also der anderen beim Flirten hilft, oder dass beim Fake-Dating zwei nur so tun, als ob, um eine andere Person eifersüchtig zu machen, sich dann aber wirklich verlieben? Noch viel mehr solcher Tropes, wie das in der Romantik-Fachsprache heißt, verarbeitet Lena Hach in ihrem neuen Jugendbuch Popcorn süß-salzig. Eine sehr lustige und romantische Parodie massenkompatibler Liebesschnulzen. Ein Spukkiosk, in dem die Speckmäuse tanzen und morgens schon mal Stinkekäse statt Eis in der Kühltruhe liegt. Und ein Kino, in dem das Popcorn süß und salzig ist. Das sind zwei Schauplätze aus den neuen Büchern von Lena Hach. Vielfach ausgezeichnete Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie schreibt auch Hörspiele und Theaterstücke. Und jetzt, wie gesagt, gleich mit zwei neuen Büchern bei mir. Hallo, herzlich willkommen, Lena Hach.
Hallo, vielen Dank.
Die Mutter ihrer Heldin Ruby in Popcorn süß und salzig, die schreibt eigentlich Liebesromane, will aber mal was Neues ausprobieren am Anfang des Buchs. Und als ihre Tochter sie fragt, warum sie jetzt eigentlich Jugendbücher schreiben will, da sagt sie, was könnte besser sein, als junge Menschen ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten? Wie würden Sie denn diese Frage beantworten?
Ich glaube, die Mutter von Ruby, die überschätzt sich ja auch ein bisschen. Ich glaube, dass im besten Fall ein Buch oder eine Figur aus einem Buch Kinder und Jugendliche ein Stück weit begleiten kann. Und das ist vielleicht auch ganz schön, ne, wenn man so eine Ronja-Räubertochter in der Hosentasche stecken hat als Begleiterin.
Auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja auch zahllose Geschichten, wie einen das bestärkt hat in der Jugend und wie man da so endlich mal Identifikationsfiguren auch gefunden hat, die es vielleicht in der Familie oder im Umfeld nicht so gibt.
Ja, es ist total wertvoll, glaube ich auch. An denen kann man sich dann festhalten, gerade wenn es in der Familie gerade mal mangelt. Ne?
Mm. Und diese Ruby jetzt, die ist 16 in ihrem Buch, die liest unheimlich gern und kann Bücher richtig gut analysieren. Und wir haben ja, ich habe schon gesagt, ihre Mutter ist selbst Autorin mit ziemlich expliziten Liebesromanen. Und die sind offenbar nach so einem bestimmten Strickmuster gebaut, den sogenannten Tropes, die sie auch in dem Buch jetzt am Rand dann in so kleinen Kästchen erklären. Da steht dann zum Beispiel Meet Cute. Zwei zukünftige Turteltauben treffen auf unterhaltsame Weise zum ersten Mal aufeinander. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das da so rein zu mixen?
Es gab eine Phase, da habe ich selber ganz viel romantische Komödien gelesen. Und dann merkt man relativ schnell, dass sich bestimmte Motive wiederholen, bestimmte Erzählmuster, bestimmte Figuren. Und als ich dann gemerkt habe, es gibt sogar Begriffe dafür, hat sich für mich nochmal eine ganze Welt aufgetan. Also ich habe dann nochmal mit viel mehr Vergnügen weitere dieser Bücher gelesen, weil ich plötzlich so eine Art Sezierbesteck hatte, um die Sachen zu analysieren. Und dann dachte ich, wenn es mir schon so großen Spaß macht, macht es vielleicht meinen Lesern und Leserinnen auch großen Spaß, wenn sie so Figuren dann erkennen können bei ihrer zukünftigen Lektüre. Und dann dachte ich, ich probiere das mal aus, das so reinzubasteln und schlage es dem Verlag vor.
Und dann haben Sie ja auch den Roman quasi auch ein bisschen nach diesem Strickmuster gestrickt. Das hat ja dann so eine doppelte Ironie eigentlich.
Ja, ich wollte das eigene Genre dann ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ganz raus kommt man nicht aus den Tropes. Die kommen dann vor und im besten Fall sind die ein bisschen gebrochen oder überspitzt oder es finden sich so Variationen.
Genau. Welches mögen Sie denn am liebsten von diesen ganzen Tropes? Man kennt das ja auch aus romantischen Komödien, Filmen und so.
Ja, also ich mag dieses Meet Cute schon total gerne, das Sie gerade angesprochen haben, weil es ja einfach so ein erstes Zusammentreffen von zwei Turteltauben ist, was man total schön erzählen kann. Also total skurril auch. Und dann mag ich auch schon gerne dieses Stuck Together, das kommt jetzt auch in dem Roman vor, ne? Zwei Figuren werden gezwungen, etwas miteinander zu tun. Entweder müssen sie zusammen an einem Projekt arbeiten oder sie bleiben tatsächlich im Aufzug stecken, Flugzeug oder hier Bahnstreik und dann sitzen sie zusammen an der Haltestelle und dann entwickelt sich was. Das finde ich ganz, ganz reizend.
Aber besonders schön ist ja, dass die Ruby das quasi selbst erlebt und auch noch bei der Mutter eben kennt aus den Romanen, aber selbst ja überhaupt nicht auf sowas eigentlich reinfällt. Sie ist ja ein richtig toughes Mädchen. Sie hat sich offenbar von dieser Love- und Romance-Welt ihrer Mutter gar nicht so unbedingt beeinflussen lassen, was ihr Liebesbild betrifft.
Das stimmt. Sie sagt ja sogar eher, dass es eine Gefahr von diesen Liebesromanen ausgeht, weil man das schnell mit dem echten Leben verwechselt, ne, und dann ganz falsche Erwartungen an das echte Leben hat und an die echten Liebesgeschichten. Das heißt, sie hat so ein inneren Abstand. Den hat sie auch, weil es mir wichtig war, ein bisschen einen feministischeren Liebesroman zu schreiben, weil es eben ganz oft auch Tropes gibt, die tatsächlich aus meiner Sicht problematisch sind, gerade für junge Leserinnen. Und die wollte ich auch gern benennen.
Und ich fand auch ganz toll, eben, dass Ruby sich davon eben nicht so korrumpieren lässt. Sie ist ja überhaupt eben so eine sehr emanzipierte schon. Ich fand schön diese Szene, wo sie von ihren Mitschülern da aufgezogen wird, weil einer halt erzählt hat, dass die Mutter eben auch so Sexszenen beschreibt und dann kontert sie damit, indem sie an die Tafel geht und da anatomisch korrekt die Vulva hinzeichnet und erklärt. Und dann sind die anderen erstmal ganz still. Hätten sie sich sowas als Jugendliche getraut?
Ich hätte das wahrscheinlich auch gar nicht gekonnt.
Nee, ne?
Also weil ja, also das habe ich jetzt noch mal recherchiert, auch im Rahmen des Schreibens. Anatomisch korrekte Darstellung von Vulva und Klitoris gibt es in den großen deutschen Schulbuchverlagen erst seit 2 Jahren. Das heißt, ich hätte das gar nicht gekonnt in dem Alter. Mhm. Ich werde es jetzt mal üben für die Lesungen, falls ich gechallenged werde, dass ich es dann auf jeden Fall hinkriege.
Sie haben ja schon gesagt, dass Ihnen auch manche von diesen Tropes oder überhaupt diese Strickart der Romance-Literatur natürlich so Geschlechterklischees festigt. Ist das aber auch was, wo Sie dann sagen, da will ich jetzt mal bewusst was anderes schreiben, um auch Mädchen quasi zu ermutigen, dass sie sich was trauen?
Auf jeden Fall. Also es gibt, finde ich, noch viel zu viele Liebesromane, in denen die Mädchen oder die Frauen gerettet werden müssen von irgendwelchen männlichen Protagonisten. Und das nervt mich schon. Das nervt mich schon beim Lesen. Und da was anderes zu erzählen, ist, glaube ich, wichtig. Oder auch dieses Beautiful All Along Trope, das kennen wir alle aus Filmen. Also ne, irgendein vermeintlich hässliches Entlein muss nur mal die Brille abnehmen, muss mal den Zopf lösen und schon ist sie hübsch und begehrenswert und dann klappt es plötzlich auch mit dem Angebeteten. Das ist einfach total ärgerlich. Und das nicht erzählen oder wenn anders zu erzählen, finde ich, ist wichtig.
Mir hat auch sehr gut gefallen, oder bei all Ihren Büchern, die ich inzwischen kenne, mag ich sehr, wie Sie, was Sie für eine eigene Sprache da finden. Und da gibt es auch eine schöne Szene, so ein Dialog zwischen Ruby und ihrer Mutter. Und die Mutter beschreibt, ja, habe ich am Anfang gesagt, jetzt auch ein Jugendbuch. Und da fragt sie die Tochter zur Jugendsprache, ob man eigentlich noch Digger sagt oder Geilomat. Und die Ruby findet das total peinlich, kenne ich von meinen Teenager-Töchtern auch. Wie kommen Sie da so in diese Sprache rein? Horchen Sie da auch so ein bisschen? Wo Jugendliche abhängen, wie die miteinander reden? Oder haben Sie da so private Quellen?
Ich habe ein bisschen private Quellen in der Familie. Vor allen Dingen habe ich mich aber auch mit den Jugendwörtern des Jahres und der vergangenen Jahre beschäftigt. Weil wenn ich jetzt nur von meinen privaten Quellen ausgehe, dann wird es ja auch total schnell veraltet. Ne? Also so, und wenn ich mich an den Begriffen festhalte, die vielleicht mal Jugendwort des Jahres waren, gibt es zumindest etwas, worauf ich mich beziehen kann und was ich belegen kann.
Ja. Aber man muss ja da wirklich ein bisschen aufpassen als Erwachsener, weil wie gesagt, man kriegt ja oft schnell gespiegelt, dass es peinlich ist, wenn man selbst eben dann auch sowas adaptiert. Und Sie kriegen das so geschmeidig hin. Wie reagieren denn die Jugendlichen, wenn sie mit denen mal in Kontakt kommen, die ihre Bücher lesen, bei Lesungen oder so?
Also ich glaube, ich verzichte ja auf Jugendwörter im tatsächlichen Text. Also das ist jetzt die Autorin-Mutter, die versucht, solche Wörter zu verwenden und dann von ihrer Tochter sehr schnell zurückgepfiffen wird. Ich selber lasse das eigentlich. Manchmal werde ich vielleicht ein bisschen explizit. Ich fluche ganz gerne im echten Leben und auch in meinen Büchern. Und dann kann es sein, dass mal Schüler oder Schülerinnen auch sagen, ob denn diese Kraftwörter sein müssen. Aber dann laufe ich durch den Schulhof und höre genau diese Wörter. Aber,
und das ist auch für die ganz normal.
Ja, genau.
Wir haben ja uns schon über mehrere Bücher miteinander gesprochen, auch über Ihr tolles Jugendbuch Grüne Gurken. Und das spielt auch übrigens in einem Schauplatz, der jetzt in dem zweiten Buch, was Sie heute mitgebracht haben, wieder eine Rolle spielt, der Kiosk. Was fasziniert Sie denn so an diesen kleinen Häuschen, die so vieles für jeden möglichen Bedarf da anbieten?
Also ich habe auch eine Weile drüber nachgedacht, weil ich mir das selber nicht so ganz klar ist. Ich glaube, einmal ist es eine Kindheitserinnerung von mir. Ich komme ja vom Land, da gab es gar keine Kiosks. Aber mein bester Samstagmorgen war, in den Supermarkt zu fahren, mir eine Zeitschrift rauszusuchen und eine Süßigkeit. Und das dann so zusammen zu verschlingen. Und das ist halt im Kiosk total möglich. Es ist ja auch so ein bisschen so eine Gebäude gewordene Wundertüte, ne, für Kinder. Also bei mir in der Nähe des Kiosk nach der Schule strömen alle Schüler, Schülerinnen da mal so vorbei. Also finde ich, es ist einfach ein total schöner Ort.
Ganz toller Ort. Und das ist ja jetzt auch eher ein Buch für etwas jüngere Kinder, Kinder ab 10 so rum steht drauf. Schreiben Sie sowas dann parallel oder wie machen Sie das sich da in so, das sind ja doch ganz unterschiedliche Lebenswelten, in denen jetzt 10 und 14 bis 16-Jährige sich aufhalten.
Zeitgleich schreibe ich die nicht. Was aber sein kann, dass ich zwischendurch mal eine Schreibpause am einen Projekt einlege, um das andere Projekt zu überarbeiten, wenn mir die Lektorin es zurückschickt oder der Lektor. Aber wirklich zeitgleich oder montags an dem einen, dienstags an dem anderen, das mache ich nicht. Ich bleibe schon in der einen Erzählwelt, werde dann manchmal unterbrochen durch andere Sachen wie Lesungen oder so, aber versuche da bei einer Figur zu bleiben.
Jetzt in diesem Kioskbuch, da geht's ja, da gibt's einen Geist, der da sein Unwesen treibt. Ich habe schon erzählt, der lässt die Speckmäuse quasi tanzen und tauscht den Käse mal aus. Das ist ja eigentlich schon ein sehr bekannter Topos mit diesem Geist, der irgendwie sein Unwesen treibt und bezwungen werden muss auf eine lustige Art. Haben Sie da so Vorbilder eigentlich in der Kinder- und Jugendliteratur?
Also ich glaube, ich habe viele Vampirgeschichten gelesen, das ist ja ein bisschen verwandt. Und dann war ich großer Fan von so Filmen wie Spukschloss im Spessart.
Kenne ich auch.
Ja, also es ist ja auch so ein sehr harmloses Gegrusel dort. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass immer, wenn es zu spannend wird, tut es mir selber nicht gut. Und das heißt, davon gehe ich aus. Ich gehe immer davon aus, mich selber nicht zu doll zu gruseln. Und das ist auch in den Sachen, die ich als Kind gelesen habe. Ne? Huibu, das Schlossgespenst und so ist alles nicht zu gruselig.
Sie gehen ja jetzt gleich nach unserem Gespräch hier in der Nähe in eine Schule in Berlin und lesen da. Aus welchem Buch lesen Sie denn da?
Also die Schüler, Schülerinnen haben sich grüne Gurken gewünscht. Und dann soll ich noch aus was Neuem lesen. Und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um zum ersten Mal Popcorn süß-salzig vor der Zielgruppe zu testen.
Und ist das was Besonderes dann, wenn Sie noch vor den Jugendlichen lesen? Ist das was, worauf Sie sich freuen?
Total, ja, ich freue mich drauf. Also das ist so eine Altersgruppe, die kann auch ein bisschen reservierter sein. Ich lese ja viel vor erst bis 6-Klässlern, Klässlerinnen, die reagieren direkt, da merke ich sofort, wie kommt ein Buch an. Das jetzt ist 7., 8. Klasse. Das kann sein, dass es ein bisschen schwerer fällt, Pokerfaces zu lesen. Aber genau, darauf bin ich gespannt.
Aber ich glaube, mit Ihren herrlichen Texten werden Sie da zu den Jugendlichen durchdringen, Lena Haag. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich bedanke mich.
Und Lena Haags Jugendbuch Popcorn süß und salzig ist beim Verlag Mixed Vision erschienen und kostet 16 Euro. Und Spuk im Kiosk ist beim Gulliver Verlag für 12 Euro zu haben. Da, wo andere am Strand liegen und Ferien machen, sitzt Markus Tullius Franco Moraes lieber am Schreibtisch und übersetzt dicke Romane, etwa von Josef Roth oder Hans-Henny Jahn. Die veröffentlicht er dann auch noch gleich selbst in seinem eigenen kleinen Verlag, den er auf der brasilianischen Insel Florianopolis betreibt. Woher seine Leidenschaft für die deutschsprachige Literatur kommt, hat er Dirk Furich erzählt, der ihn auf der Insel besucht hat.
Zu Markus Tullius Franco Moraes kommt man, wenn man die verkehrsumtoste Strandpromenade mit ihren Hochhäusern verlässt und ganz um den Morro da Cruz herumfährt, den wuchtigen Aussichtsberg von Florianopolis, der die Inselhauptstadt dominiert. Dahinter im ruhigen Stadtteil Trinidadje wohnt der Übersetzer und Verleger.
Das ist der letzte Text von Josef Roth. A lenda do Santo Beberrão. Lenda, ne, wie Legende. Santo ist heilig. Die Legende vom heiligen Trinker.
Auf einem kleinen Tisch gleich neben der Eingangstür seines Apartments hat Markus Tullius seine Schätze aufgereiht. Darunter auch einen Roman von Hans-Henny Jahn.
A noite de chumbo, ne, die Nacht aus Blei.
Zu Jahn, der mit seinen finsteren Utopien vor allem in den 1920er Jahren erfolgreich war, hat Markus Moraes, der Kinnbart zu runder Brille trägt, eine ganz besondere Beziehung. Die Nacht aus Blei war nicht nur der erste Text, den er aus dem Deutschen übersetzt hat, auch der Name seines Verlags auf dieser brasilianischen Insel ist eine Hommage an den Schriftsteller.
Ugrin war der Verlag von Hans-Henny Jahn in Hamburg. Hans-Henny Jahn mit seinem Freund Gottlieb Harms und deswegen heißt mein Verlag auch Ugrino.
Ähnlich wie Jahn hatte Marcus Tullius sich als Student zunächst für Architektur interessiert und sich mit klassischer Musik beschäftigt, wie er erzählt. Der Übersetzer wohnt zusammen mit seinem Lebenspartner, der als Lehrer an einer Schule in Florianopolis unterrichtet, in dieser riegelartig gebauten 60er-Jahre-Siedlung, die sehr entfernt an die Gartenstadtvisionen des Architekten Oskar Niemeyer denken lässt. Für seine Übersetzung braucht Moraisch nicht mehr als seinen Schreibtisch.
Das sind sehr geschmeidige Bände, also in einem weichen Umschlag, wie die meisten brasilianischen Bücher auch sind. In Deutschland ist ja immer alles mit dem Hardcover.
Genau, das ist mein Traum, ne, wie du dir vorstellen kannst. Hardcover, ne? Die Druckereien in Deutschland sind so super. Was ich vorhabe so für die Zukunft, ist also die Bücher in Deutschland produzieren lassen.
Aber ist das nicht viel, viel teurer als hier?
Also in Brasilien ist mittlerweile sehr teuer, sehr teuer.
Marcus Tullius Moraes schaltet die Klimaanlage an. Es ist sehr heiß auf dieser Ferieninsel, rund 1200 Kilometer südlich von Rio de Janeiro. In einem Teil des Landes, in den seit dem 19. Jahrhundert viele Deutsche ausgewandert sind.
Wir Brasilianer haben kaum Ahnung, was deutsche Literatur heißt.
Obwohl hier ja viele Deutsche leben.
Ja, hier im Süden. Aber sogar die Leute, deren Vorfahren aus Deutschland kommen, haben keine gute Idee, was das heißt.
Selbst in der Region um Blumenau, wo bis heute alljährlich ein Oktoberfest gefeiert wird, sei das kaum anders.
Die Sprache, die sie sprechen, ist keine Deutsche. Das ist ein Dialekt. So wie ich Leute aus Blumenau oder hier aus Santa Catarina kennenlernen, die sagen, ja, ich spreche Deutsch. Ja, verdächtig. Stimmt nicht ganz.
Keine idealen Bedingungen für einen auf deutsche Literatur spezialisierten Verlag. Aber Marcus Moraes ist halt einfach ein Liebhaber von Literatur. Das meiste verkauft er online und überwiegend an Deutschstudenten an den Universitäten des Landes. Der 67-Jährige arbeitet auch als Sprachlehrer und bringt sogar Brasilianern oder Portugiesen, die in Deutschland leben, per Online-Training Deutsch bei. Am Schluss unserer Begegnung kommen wir auf die politische Lage zu sprechen. Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro wurde vor gut einem Jahr von dem linken Hoffnungsträger Lula da Silva als Staatspräsident abgelöst. Seitdem können Marcus Moraes und sein Freund wieder aufatmen.
Es war ganz hart, es war ganz schwierig und es war sehr gefährlich. Also zum Beispiel in unserem Fall, ich habe einen Freund und die Homosexuellen hier wurden als Hexen angesehen. Homosexuellen wurden geschlagen überall hier in Florianopolis. Sowohl Männer als auch Frauen.
Seit dem Regierungswechsel vor gut einem Jahr hat Marcus Tullius Franco Moraes wieder den Kopf frei, um sich um das zu kümmern, was ihm so am Herzen liegt. Das Veröffentlichen von deutschsprachiger Literatur in Brasilien. Er zählt noch einmal seine jüngsten Projekte auf.
Der Antichrist von Josef Roth, König Nicolo von Frank Wedekind, Frühling der Barbaren von Müscher, die Standarte von Alexander Lernert Hollenia.
Auch Texte also, die hierzulande nicht mehr unbedingt präsent sind. Man könnte endlos plaudern mit dem engagierten, humorvollen und sympathischen Literaturexperten hier in Trinidadje, auf der Ferieninsel Florianopolis im Atlantik vor der Küste Brasiliens.
Literaturgespräche am Strand von Florianopolis. Dirk Furich hat dort den Verleger und Übersetzer Marcus Tullius Franco Moraes besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wie ein aus dem Leben gerissener Geist stand ich morgens mit dunklen Augenhöhlen vor dem Spiegel.
Er kann seit Wochen nicht schlafen. Da greift die Ehefrau durch und schickt ihren Mann in die Luxusklinik San Vita, im Roman Heilung. Morgen Abend liest der Autor Timon Karl Kalleiter in Köln. Im San Vita diagnostiziert Professor Trinkel kein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches. Die Patienten sind körperlich gesund, sagt der Chefarzt, aber
sie wollen, wie soll ich sagen, von einem unguten Gefühl befreit werden, von einem Unbehagen, das sie belastet.
Burnout? Spätkapitalistische Depression? Die Klinik bleibt nicht der einzige Ort, an dem der Schlafsuchende sich selbst ganz im Sinne des Zeitgeistes dann doch auf die Spur kommen will. Er geht auf Bärenjagd, versucht das Landleben oder durchforstet seine Kindheit. Heilung. Die Lesung mit Timon Karl Kalleiter. Morgen Abend um 20 Uhr, Comedia Theater Köln.
Die kann man auch so gut selber lesen. Das sind nicht solche riesigen Bücher, die man fast gar nicht in die Hand nehmen kann.
Quadratisch, praktisch, gut. Das gilt auch für die Pixi-Bücher. 1954 erschien mit Miezekatzen das erste Buch. Über 3000 Titel folgten. Carlsen feiert mit einer Ausstellung in Hamburg 70 Jahre Pixi-Buch. Nur 10x10 cm groß sind Pixies die idealen Reisebegleiter oder passen auch in den Adventskalender. Pixies sind gute Nachtlektüre, begehrte Sammlerobjekte und für viele Kinder das erste selbstgewählte Buch. Die Themen wiederholten sich im Laufe der Jahre vor einem sich wandelnden gesellschaftlichen Hintergrund.
Welche Rollen übernehmen die Menschen in der Familie? Was gibt es da für wiederkehrende Darstellungen von Jungs, von Mädchen?
Sagt Pixi-Lektorin Eleonore Gregori und ergänzt.
Sind die Hautfarben nur weiß oder bunter?
Pixi, die Ausstellung. 70 Jahre kleine Bücher. Altonaer Museum Hamburg bis zum 18. August.
Wenn man diese Adresse angab, bei einer Bewerbung zum Beispiel, dann wussten die Leute sofort Bescheid.
Die 14-jährige Billy wohnt in einer tristen Hochhaussiedlung. Am Ende des Monats gibt es nur noch Nudeln mit Ketchup. Das Geld ist knapp. Doch Mutter Marika bringt den Alltag trotz aller Widrigkeiten zum Leuchten. Im Buch Paradise Garden. Heute Abend liest die Autorin Elena Fischer in Köln. Die faszinierende Beziehung zwischen Mutter und Tochter hat ein jähes Ende.
14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Die Trauer kommt und geht wie Ebbe und Flut. Aber da ist sie immer.
Die Oma aus Ungarn übernimmt den verwaisten Haushalt und Billy verliert ihre Autonomie. Das Mädchen haut ab und macht sich auf die Suche nach ihrem unbekannten Vater. Im Gepäck die Erinnerungen an eine starke Mutter. Paradise Garden. Elena Fischer liest heute Abend aus ihrem Debüt um 19.30 Uhr Balloni-Hallen Köln.
Und das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Roman, über den wir jetzt sprechen, der hat es 10 Jahre, nachdem er erschienen ist, noch einmal auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste geschafft. Gut also, dass Codename Verity von Elizabeth Wien jetzt auch ins Deutsche übersetzt worden ist und wir auch dieses Buch lesen können. Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion weiß schon, wie es ist und was drinsteht. Offenbar geht's, habe ich im Internet gelesen, um eine Spionin im Zweiten Weltkrieg. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist eine wahnsinnig eindringliche, eine total spannende Geschichte, so ein Page-Turner mit ein paar Längen, aber trotzdem eine wirklich tolle Geschichte, die von gestern erzählt, von dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Es geht um zwei junge Frauen, Julie und Maddie, und die kämpfen eben mit wahnsinnigem Mut, List und riesigem persönlichen Einsatz gegen die Besatzer ihres Landes. Und wie Elizabeth Wien das erzählt mit diesen Perspektiven, wie sie die verzweigt, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich finde schon der erste Satz, der heißt, ich bin ein Feigling. Und damit ist man eigentlich sofort mittendrin. Das ist Julie, die diesen Satz aufschreibt. Sie ist die Agentin Verity. Sie ist im Oktober 1943 zusammen mit Maddie, einer Pilotin, abgestürzt über dem besetzten Frankreich. Sie ist in Gestapohaft und muss jetzt ein Protokoll schreiben, soll also Verrat begehen an den eigenen Leuten. Und weil sie jetzt sozusagen kämpft um ihr Leben, um ihre Würde, für jede Information, die sie gibt, kriegt sie nämlich ein Stück Kleidung zurück. Das heißt, sie sitzt am Anfang unbekleidet in dem Raum und für jedes weitere Detail, das sie den Gestapo-Schergen verrät, kommt etwas an sie zurück. Aber sie weiß eigentlich auch, dass das nur ein Spiel auf Zeit ist. Also und das alleine, dieser große Einsatz am Anfang und dieser große Start am Anfang, das ist wirklich ein beeindruckendes Buch.
Ist das denn eine wahre Geschichte, die da im Hintergrund steht, oder ist das rein erfunden?
Also letztlich ist es erfunden, aber es geht schon um die Huldigung der Verdienste der Frauen im Zweiten Weltkrieg. Da haben ja Frauen Unglaubliches geleistet, was dann irrerweise ja nach dem Krieg wieder so in der Versenkung verschwunden ist. Also dass Pilotinnen auf einmal wieder weg sind, dass man gar nicht wusste, dass es englische Pilotinnen gab, die da wirklich gekämpft haben gegen die deutschen Nationalsozialisten. Und im Nachwort erzählt die Autorin auch von Noor Khan. Das ist eine indische Adelige gewesen, die Funkerin war, die auch in Gefangenschaft der Deutschen geriet, die gefoltert wurde und dann auch in Dachau getötet wurde. Und in ihr spiegelt sich so ein bisschen Julie wieder, würde ich denken. Die nämlich ist eine hübsche schottische, wohlhabende Adelige. Sie spricht fließend Deutsch und Französisch und deshalb wird sie auch zur Spionin und ist so geeignet, gegen die Deutschen zu kämpfen, weil sie die sozusagen mit den eigenen Mitteln schlagen kann. Und wie das hier sozusagen eingewebt ist in den historischen Grund, also dieses historische Vorbild, dann aber diese Idee, zwei Mädchen, die gegen die Nazis kämpfen, das ist schon sehr, sehr gelungen.
Aber das scheint ja dann auch ein Roman über diese Freundschaft zwischen den beiden Frauen zu sein und nicht jetzt nur, sage ich mal, über den Krieg.
Genau, also Julie sitzt jetzt in dieser Gefangenschaft, sie wird drangsaliert, sie ist gefoltert worden und jetzt schreibt sie eben diesen Bericht und sie schreibt seitenlang sehr persönlich, sehr historisch. Sie erzählt aber detailliert dann eben auch von den Sachen, die sie verraten soll, also so von den Flugzeugtypen, von den Standorten der britischen Flugplätze, von den Daten zur zivilen Luftpatrouille und ganz über lange Strecken erzählt sie aber auch von Maddie und wie sie die kennengelernt hat, wie die beiden Frauen sich das erarbeitet haben, wie sie diesen Kraftakt geschafft haben, diesen Werdegang überhaupt zu starten, weil Maddie ist eigentlich ein kleines Mädchen, also ein junges Mädchen aus Nordirland, die zwar Technik immer liebte und die dann innerhalb von kürzester Zeit zu einer ganz versierten Pilotin aufsteigt, eben aus dieser Not des Krieges heraus. Und in diesem Protokoll, das Julie schreibt, wo man immer wieder fragt, ist das jetzt hier alles wahr? Verrät diese mutige Frau jetzt wirklich ihr Land und ihre Leute? Das ist ganz, ganz klug gemacht, weil Seite für Seite taucht man tiefer ein, weil man versteht auch gar nicht, hat jetzt Maddie zum Beispiel den Absturz überlebt, was ist hier los?
Und ist das die ganze Zeit aus ihrer Perspektive erzählt oder wie ist das Buch gemacht?
Es ist ganz geschickt gemacht. Am Anfang ist es eben nur Verity, die erzählt. Sehr lang, sehr ausführlich, sehr, sehr lustig, auch selbstironisch, trotz dieser großen Not. Und dann macht die Autorin einen ganz geschickten Zug, weil sie dann in der Mitte der Geschichte, also ein bisschen über der Mitte der Geschichte, übernimmt Maddie auf einmal die Erzählung und dann füllt sie die Lücken, die Julies Bericht sozusagen entstehen lässt. Und das ist eben so Teil 1, ganz klar Julie, die schreibt über lange Zeit, was ist passiert. Und das Verrückte ist, je länger sie schreibt, umso mehr erfährt man auch über die Nazi-Schergen. Also man erfährt, was sind das eigentlich für Leute, wo kommen die her? Das ist ganz, ganz vielschichtig, dieses Buch. Und im zweiten Teil dann eben Maddie, die dann von ihren Erlebnissen erzählt, von ihrer Unterstützung, die sie von den Franzosen erfährt. Sie ist ja sozusagen in diesem Land, sie wird gesucht. Die Deutschen wissen, da ist ein Flugzeug abgestürzt, suchen jetzt die Piloten. Und was sie so über die Resistance berichtet, über den Mut der Franzosen, über die kleinen Taten kleiner Menschen, das ist wirklich auch, macht dieses Buch einfach wahnsinnig wichtig und so belebend, auch wenn es stellenweise Passagen gibt, wo ganz viel über Flugzeuge geschrieben wird. Die Autorin, muss man sagen, ist begeisterte Fliegerin. Mhm. Da hätte vielleicht ein bisschen Kürzung gut getan, aber insgesamt sehr, sehr beeindruckend.
Also nicht nur ein historischer Roman, sondern offenbar auch mit vielen Anknüpfpunkten in ja, Zivilcourage und sowas, was wir auch in unserer Gegenwart ja dringend brauchen.
Genau, genau. Es geht um dieses, das, was macht ein Systemwechsel mit mir? Was macht Entmenschlichung mit den Menschen? Also ich finde, Verity ist wirklich, Kurzname Verity, das ist nicht nur eine Geschichte von gestern, habe ich ja schon am Anfang gesagt, sondern ich finde, sie ist auch eine Warnung in das Heute, wo ja Rechtsradikale auf dem Vormarsch sind, also Portugal gerade die Wahlen gerade verkündet, wieder Rechtsradikale mit wahnsinnigen Gewinnen. Und das Schlimme ist ja, diese Menschen machen ja keinen Hehl aus ihren Absichten und was das für uns alle bedeuten könnte und zu welchen Unfreiheiten das führt, das macht dieses Buch ganz erschreckend deutlich und es sollte nochmal aufrütteln und sagen, Leute, nein, das wollen wir wirklich nicht.
Kim Kindermann über Elizabeth Ewings Roman Codename Verity, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch, hat das Buch Petra Koop-Parvis und erschienen ist es bei DTV für 17 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Johanna Stengel. Ich lese gerade ein Buch von Amos Oz, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Angefangen zu lesen auf Anregung wegen der Geschichte in Israel mit den Palästinensern. Das ist ein wahnsinnig interessantes Buch, weil es darum geht, wie Israel entstanden ist. Amos Oz beschreibt seine eigene Kindheit. Er ist noch vor Gründung Israels geboren. Er ist noch aufgewachsen, als die Juden aus ganz Europa dorthin strömten. Und erzählt sehr viel aus seiner Geschichte, seiner Familie und wie unterschiedlich, wie facettenreich, wie wenig homogen das ist, was man so mit Juden bezeichnet. Je nachdem, wo die herkamen, was die für einen Hintergrund hatten, kulturell irgendwie. Und das ist sehr interessant, vor dem jetzigen Hintergrund das einfach nochmal zu vertiefen.
In München liest Johanna Stengel den Roman Eine Geschichte von Liebe und Finsternis von Amos Oz, übersetzt aus dem Hebräischen von Ruth Aklama, erschienen beim Surkamp Verlag. 828 Seiten kosten 13 Euro.